Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Heute haben hunderte Klimaschützer die Zugänge zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main blockiert. Schon gestern waren dort Tausende auf den Straßen, um für eine schnelle Verkehrswende zu demonstrieren. Und vorgestern stand Fridays for Future vor dem Kanzleramt mit der Forderung nach mehr Klimaschutz. Keine Frage, der Druck wächst auf die Bundesregierung, zu diesem Thema nicht nur Sprechblasen zu liefern. Nächsten Freitag will das Kabinett ein umfassendes Paket liefern zum Klimaschutz. Erste Ideen sind inzwischen rausgesickert, wie das aussehen könnte und was es vor allem kosten könnte. Nur um die Details wird in diesen Tagen noch heftig gerungen. Christian Feld.
Bis zum 20.09. sind es noch 5 Tage. Und so lange werden Wasserstände und Meldungen von vermeintlichen Einigungen durch den politischen Betrieb jagen. Die Regierungskoalition plane 40 Milliarden Euro für den Klimaschutz ein, heißt es heute.
Ich kann Ihnen jetzt keine Zahl bestätigen, dass es schon eine Festlegung auf eine Zahl gibt, sondern es geht jetzt darum, ein Gesamtkonzept zu schnüren, das die Bundesregierung dann beschließt. Dazu brauchen wir auch einen nationalen Klimakonsens. Wir dürfen nicht die Menschen auseinanderbringen, die in der Stadt wohnen oder auf dem Land wohnen.
Ein Gesamtkonzept, das Ziel ist klar, doch noch diskutieren die GroKo-Partner, was denn genau ins Klimapaket gepackt werden soll. Puzzleteile gibt es genug, höhere Zuschüsse für den Kauf von Elektroautos, mehr Ladesäulen, Fördermittel für die Gebäudesanierung, Prämien für neue Heizungen. Es werde weiterhin viel gerechnet, so der Finanzminister im ZDF.
Was auf alle Fälle richtig ist, dass wir ein sehr ehrgeiziges Paket vorhaben. Wir wollen wirklich etwas tun, das dazu beiträgt, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Dazu gehören Fördermaßnahmen, dazu gehören Investitionen. Aber dazu gehört natürlich auch, dass wir die richtigen Regeln setzen.
Wie soll CO2 bepreist werden? Über eine Steuer oder die Ausweitung des Zertifikatehandels? Eine weiterhin offene Frage. Was bisher über das Klimapaket der Regierungskoalition bekannt ist, macht die Grünen nicht glücklich.
Der jetzige Vorschlag ist ein Tropfen auf den heißen Stein, weil mit Geld allein werden wir das Klima nicht retten können. Wir brauchen ein umfassendes Klimaschutzgesetz für alle Bereiche, von der Landwirtschaft über den Verkehr bis zur Industrie.
Die AfD macht im ARD-Sommerinterview klar, dass die Partei sich auch weiterhin nicht mit Vorschlägen beteiligen will.
Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise hilft, jetzt in Deutschland den CO2-Ausstoß zu verringern, weil wir gar keinen Einfluss auf das Klima haben.
Noch 5 Tage bis zum 20.09. Bis dahin soll er ausgelotet sein, der gemeinsame Klimakurs von Union und SPD.
Noch sind die Folgen dieses Angriffs nicht abzusehen. Aber was da gestern in Saudi-Arabien passiert ist, das könnte sich weitreichend auswirken. Auf die ohnehin sehr angespannte Lage in der Golfregion sowieso, aber auch auf die Preise für Öl und Benzin bei uns. Denn diese Explosionen, die erschütterten die größte Raffinerie des größten Erdölexporteurs der Welt, was die Produktion in Saudi-Arabien dramatisch einbrechen ließ. Den Angriff will die jemenitische Houthi-Miliz mit Drohnen ausgeführt haben. Die US-Regierung glaubt aber, dass eher die Macht verantwortlich ist, die hinter den Houthi steht, der Iran. Aus Washington, Verena Bünden.
Dichte Rauchfahnen nach der Drohnenattacke auf das Herzstück der saudischen Ölindustrie. Von Seiten der USA kam die Schuldzuweisung zügig und per Twitter. Der Iran sei verantwortlich, so US-Außenminister Mike Pompeo, der von einem Angriff auf die Weltenergieversorgung sprach. Gestern hatten 10 Drohnen Anlagen des staatlichen saudischen Ölkonzerns Aramco getroffen und zu Explosionen an 2 Standorten geführt. Zum Anschlag hatten sich Houthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen bekannt, die im Bürgerkrieg gegen eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition kämpfen. Die Houthi werden von Teheran unterstützt. Eine direkte Beteiligung an den Anschlägen weist der iranische Außenminister Javad Zarif aber zurück. Weil die US-Politik des maximalen Drucks gescheitert sei, seien die Amerikaner nun auf maximale Lügen umgestiegen. Die Brände seien inzwischen unter Kontrolle. Laut Angaben der Saudis ist aber die Produktionsmenge um 5,7 Millionen Barrel eingebrochen, die Hälfte der saudischen Tagesproduktion. Die politischen und wirtschaftlichen Folgen noch unklar. In einem Telefonat sagte Präsident Trump dem saudischen Kronprinzen Unterstützung zur Selbstverteidigung zu. Dieser Präsident, sein nationales Sicherheitsteam und der Außenminister halten sich viele Optionen offen, besonders wenn es darum geht, bösartiges Verhalten zu rächen. Der Trump-Vertraute und Senator Lindsey Graham fordert schon Vergeltungsangriffe auf den Iran. Doch die Republikaner sind sich uneins. Das ist ein regionaler Konflikt. Es gibt keinen Grund für die Supermacht USA, den Iran zu bombardieren. Das wäre eine unnötige Eskalation. Der Anschlag schürt auch Sorgen, dass Verbraucher weltweit von morgen an die Folgen an der Zapfsäule spüren könnten. Die saudische Regierung will einen Preisanstieg mit ihren Ölvorräten abfedern. Auch das US-Energieministerium hat zugesagt, bei Engpässen seine strategischen Reserven von 630 Millionen Barrel Öl anzuzapfen.
Die Säbel rasseln zwischen den Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien und sie übertönen die Hilferufe aus dem Land, in dem die beiden Länder einen blutigen Stellvertreterkrieg führen, im Jemen. Dort versuchen die Menschen seit fast 5 Jahren diesen Krieg zu überleben. Die UN zählen mehr als 50.000 Familien, die allein in diesem Jahr ihre Heimat verloren haben. Sie warten immer noch auf die Hilfe, die eine Geberkonferenz ihnen versprochen hatte im Frühjahr, aber vergebens, wie es aussieht. Zum Beispiel in der Nähe der Hauptstadt Sanaa. Stefan Meyer berichtet.
Keine Schule, kein Spielplatz, nur Steine und Dreck. Ein Lager am Rand von Sanaa, mehr als 50 solcher improvisierten Camps gibt es inzwischen rund um die Hauptstadt. Immer mehr Menschen fliehen vor dem Krieg hierher. Von der Weltgemeinschaft fühlen sie sich im Stich gelassen. Unsere Kinder sterben an Hunger, Durst oder Epidemien. Wir sind umgeben von Mücken, glaub mir. Wir leben mit Moskitos, Kakerlaken und Skorpionen. Jetzt, wo es so viel regnet. Ihr seht, wie die Menschen leben. Sie haben nichts. Viele haben bei den Angriffen Angehörige verloren. Viele Männer wurden getötet. Die Witwen leben mit ihren Kindern in selbstgebauten Hütten. Zubaydah Ali wurde durch einen Bombenangriff verletzt. Hier lebt sie mit 5 Familienangehörigen in einem einzigen Raum. Niemand kümmert sich um uns. Die Hilfsorganisationen geben uns nichts. Sie kommen nur und fragen, wie viele wir sind, um uns zu registrieren. Aber sie geben uns nichts. Und dann lassen sie sich nicht mehr blicken. Tatsächlich wurden bisher keine festen Zelte aufgestellt. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen hat nur Plastikplanen verteilt. Es gibt keine Matratzen, kein Gas, um zu kochen, kaum sanitäre Einrichtungen, keine medizinische Versorgung. Vorwürfe, die vor allem den Vereinten Nationen gelten, aber die beklagen sich selbst über mangelnde Unterstützung. Denn versprochene Hilfsgelder bleiben aus. Unsere Mitarbeiter vor Ort warten wirklich verzweifelt auf dieses Geld, denn damit retten wir Menschenleben. Wenn du die Verteilung von Nahrungsmitteln einstellen musst und du kannst einem unterernährten Kind nichts mehr zu essen geben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es stirbt. Ausgerechnet Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Versprechen nicht eingehalten. Statt 1,5 Milliarden Dollar haben sie bisher 1/3 davon an humanitärer Hilfe für den Jemen bezahlt. Dabei sind sie es, die das Land mit Bombenteppichen überziehen, die auf jemenitischem Boden einen Stellvertreterkrieg gegen den Iran führen. Zum Opfer fallen diesem Krieg vor allem Zivilisten. Jüngstes Beispiel, ein zerstörtes Gefängnis bei Damar im Südwesten des Landes. Mehr als 100 Menschen wurden bei dem Luftangriff getötet. 25 Millionen Menschen im Land brauchen inzwischen humanitäre Hilfe. Das sind mehr als 80% der Bevölkerung. Auch die Kinder hier im Lager hoffen auf mehr als nur auf sauberes Wasser.
Italien ändert gerade seine Flüchtlingspolitik. Die neue Regierung erlaubte Migranten ausdrücklich, von einem Rettungsschiff an Land zu gehen. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Die 82 Männer, Frauen und Kinder wurden von der Ocean Viking nach Lampedusa gebracht. Dort werden sie zunächst medizinisch versorgt, bis ein Großteil von ihnen in andere Aufnahmeländer weiterreisen kann. Deutschland will, wie Frankreich, 24 der Flüchtlinge aufnehmen. In Tunesien waren heute 7 Millionen Bürger aufgerufen, den Nachfolger für den im Juli verstorbenen Amtsinhaber Essebsi zu bestimmen. Mehr als 20 Kandidaten hatten sich beworben. Sollte keiner im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, kommt es zur Stichwahl. Tunesien ist eine parlamentarische Demokratie, die ein gemischtes Regierungssystem hat. Sowohl das Parlament als auch der Präsident werden direkt gewählt. Er ernennt die Regierungsmitglieder. Sie müssen dann vom Parlament bestätigt werden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz nimmt seine Arbeit in Afghanistan nach knapp eineinhalbjähriger Unterbrechung wieder auf. Die radikal-islamischen Taliban haben ihr indirektes Tätigkeitsverbot nach Gesprächen mit den Helfern des IKRK aufgehoben. Im April 2018 hatten die Extremisten der humanitären Hilfsorganisation vorgeworfen, nicht pflichtgemäß zu handeln und weitere Sicherheitsgarantien verweigert. Das Rote Kreuz zog daraufhin seine Mitarbeiter ab. Trotz eines Demonstrationsverbotes sind in Hongkong erneut zehntausende Menschen für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Sie forderten, dass Großbritannien und die USA ihren Kampf für Freiheit unterstützen. Seit Monaten protestieren viele Hongkonger gegen den ihrer Meinung nach wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone und gegen Polizeigewalt. Am Rande der Demonstration kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.
Der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga ist rum und Schalke fährt zum Abschluss wieder einen Sieg ein, Ocker Gundel. Und das ist auch schon der zweite in Folge.
Ja, und während die Schalker vor zwei Wochen beim Sieg gegen Hertha noch von zwei Eigentoren der Berliner profitierten, konnten sie sich heute absolut auf ihre eigene Torgefahr verlassen. 5:1 siegte Schalke in Paderborn. Und so bleibt der Aufsteiger, der für so mutigen Fußball steht, weiter unbelohnt und ohne Sieg. 5 Auswärtstore, so etwas war Schalke zuletzt vor über 20 Jahren gelungen. Ein echter Feierabend war das, auch für den neuen Trainer.
David Wagner gelöst wie noch nie als Schalker Trainer. Sein Team mit dem bisher besten Auftritt unter ihm, es wirkt, als sei er angekommen.
Ich wusste genau, wie emotional dieser Verein ist und was man hier bringen muss. Und das ist, ja, ich weiß, das ist abgedroschen, aber das ist mal Loch.
In Paderborn liegt der große Favorit aus Gelsenkirchen aber erstmal nach 8 Minuten hinten, weil der SCP seine fehlende Klasse durch Einsatz wettmacht. Kauli Oliveira Sousa an seinem Geburtstag zum 1-0. Die überraschende Führung. Schalke in Person von Caligiuri, der sich den Fehler leistet, zulässig. Die engagierten Paderborner voll da. Dass fast alle Paderborner Spieler, auch Vorlagengeber Sven Michel, vor knapp 1,5 Jahren noch in der dritten Liga spielten, merkt man zunächst nicht. Keine Chance für Schalkes Torwart Nübel, der lange bei den Paderbornern spielte, die mal wieder offensiv von Trainer Baumgart eingestellt worden sind. Nach dem Paderborner Tor wird Schalke aber klar besser, vergibt viele Gelegenheiten. Schalkes Bastian Otschipka im zweiten Versuch für den vorgerückten Abwehrmann Sané, der zum 1-1 nach einer guten halben Stunde. Paderborns Torwart Yannick Huth mit der Unsicherheit beim Rauslaufen, der Schalker Ausgleich hochverdient. Die Gäste kommen richtig gut und im pressenden David-Wagner-Stil aus der Pause, eingeleitet vom überragenden Harit, vollendet Suazerda zur Schalker Führung. Der Schuss von Paderborns Abwehrmann Uwe Hünemeyer noch abgefälscht. Danach zerbröselt der SC Paderborn. Die Gastgeber machen auf, haben keinen taktischen Plan B. Amin Harit mit dem 1:3. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart wird auseinandergenommen.
Ja, die Ursachen sind einfach, dass wir trotzdem weiter nach vorne gespielt haben und nicht irgendwie gesagt haben, wir machen hinten dicht, sondern haben einfach versucht, nochmal an das 2-2, 3-2, 4-2 irgendwie dran zu kommen. Und damit haben wir die Räume natürlich den Schalkern gegeben und die haben es gnadenlos ausgenutzt.
Schalke danach wie im Training, der eingewechselte Kutucu 1:4. David Wagner, der Deutsch-Thailänder mit dem amerikanischen Pass, ist sich da längst siegessicher, weil sein Team jetzt alles darf. Amin Harits zweites Tor zum 1:5.
Wir haben halt heute, glaube ich, auch zu viel zugelassen und deswegen müssen wir die Niederlage so nehmen, wie sie ist. Und Schalke hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
So viele Tore hat Schalke auswärts ewig nicht mehr geschossen. Für den Moment ist alles gut beim FC Schalke, dank Amin Harit und einem Trainer, der angekommen zu sein scheint, bei einem emotionalen Verein.
Ja, und ein sehr emotionaler und einfach ein sehr, sehr schöner Sonntag war das wohl auch für den SC Freiburg. Im badischen Duell Kraichgau gegen Breisgau, das mal als großes und mal als kleines Derby tituliert wird, setzten sich die Freiburger in Hoffenheim klar mit 3:0 durch. Das war ein Fußballfest und dass die Mannschaft von Christian Streich durch diesen verdienten Sieg in der Tabelle auch noch am FC Bayern vorbeigezogen ist, ist sicherlich auch ein ganz schöner Nebeneffekt.
Freiburg mischt bei den ganz Großen mit. Trainer Streich herzt und liebt sie alle. Seine Freiburger mit einer Top-Leistung gegen Hoffenheim. Auch taktisch alles richtig gemacht.
Taktik ist zweitrangig, entscheidend ist Mentalität. Kannst immer hinterher sagen, wenn du gewonnen hast, Taktik. Es war die Mentalität, es war die Herangehensweise schon in der vorderen Linie von den drei. Das entscheidet. Der Trainer entscheidet nicht Spiel, die Spieler entscheiden Spiel.
Und wie sie das gemacht haben. Freiburg mit ganz feinen Spielzügen. Günther gegen Vogt. Günther mit Zug zum Tor. Sein Gegenspieler Vogt bleibt passiv. Schon steht es nach 11 Minuten 1:0 für die Gäste aus dem Breisgau. Freiburg eiskalt. Franz bedient Haberer und schon führt der Sportclub nach 38 Minuten mit 2:0. Hoffenheim weitgehend ideenlos, Freiburg gnadenlos. Außerdem hat Freiburg heute einen erstklassigen Torhüter, Schwolo in Topform. Hoffenheim mit Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, aber Schwolo hält alles.
In der ersten Halbzeit kam einiges aufs Tor. Ich denke, war wichtig, dass ich da dort war, dass ich da war. Aber zweite Halbzeit, denke ich, haben wir super wegverteidigt. War nicht mehr allzu viel, nur durch einen oder anderen Standard. Da waren sie sehr, sehr gefährlich. Aber ansonsten muss ich sagen, kommen die Männer, die Jungs, wirklich sauber wegverteidigt. Auch gute Phasen mit dem Ball gehabt, vorne eiskalt. So kann man auswärts auftreten.
Freiburg macht früh den Deckel drauf. Spielverlagerung, perfekte Hereingabe. Petersen 3:0. Nach knapp einer Stunde ist das Spiel entschieden.
Wenn man Strich drunter macht, kann man sagen, glaube ich, heute, wir haben verdient gewonnen. Und das ist toll, dass wenn man in Hoffenheim sagen kann, man hat verdient gewonnen, dann spricht das für die Mannschaft.
Freiburg jubelt über den ersten Sieg von Christian Streich in Hoffenheim.
Jetzt kann man sich ja mal die ganze Woche die Tabelle anschauen. Trainer wird schon oft genug auf uns einprügeln, dass wir da ruhig bleiben, demütig bleiben. Am Ende sind es noch 3 weitere Punkte gegen den Abstieg.
Verkehrte Welt. Also in Hoffenheim Enttäuschung allenthalben in Kraichgau.
Und wir schauen auf die Tabelle nach dem 4. Spieltag. Spitzenreiter ist Leipzig mit 1 Punkt vor Dortmund und Freiburg. Dahinter die Bayern und Wolfsburg. Schalke klettert auf Platz 6, gefolgt von Gladbach und Leverkusen. Die zweite Hälfte beginnt mit Werder. Hoffenheim auf Platz 13. Mainz belegt den Relegationsplatz. Dahinter Paderborn und Schlusslicht ist Hertha BSC. Ja, und wir bleiben noch beim Fußball und verabschieden eine schillernde deutsche Trainerlegende. Rudi Gutendorf ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Gutendorf war ein Tausendsasser, der in 32 Ländern auf 5 Kontinenten als Trainer unterwegs war. Er war ein Fußballbotschafter erster Klasse, der die Kraft dieses Sports als Ort für gelungene Integration als einer der ersten entdeckte und lebte.
Spanien ist Basketball-Weltmeister. Im Finale in Peking dominierten die Iberer in den roten Trikots von Beginn an dieses Überraschungsfinale gegen Argentinien. Aufmerksam in der Verteidigung und schnell nach vorne. Willy Hernán Gómez per Dunking. Die Argentinier teilweise mit über 20 Punkten im Rückstand. Ein einseitiges Finale sahen die NBA-Legenden Kobe Bryant und Tony Parker. Spaniens Aufbauspieler Ricky Rubio, ihm gelangen 20 Punkte, wurde MVP, der beste Spieler dieser Weltmeisterschaft. 95-75 der Endstand, Spanien wird zum zweiten Mal nach 2006 Basketball-Weltmeister. Argentinien holt Silber, Frankreich Bronze.
Und zum Schluss guckt Claudia Kleinert mit uns in die kommende Woche. Wie sieht es denn da aus, wettertechnisch?
Ingo Zamperoni, es wird kühler, zumindest im Norden morgen schon. Und insgesamt kommt in der Woche dann etwas kühlere Luft zu uns. Das bedeutet also die 26 Grad von heute, zum Teil waren es ja fast 30, die werden nicht mehr erreicht. Man sieht es hier am Trend für Köln. Geht jetzt ordentlich bergab bis Mitte der Woche auf dann noch so rund 17 Grad. Aber am kommenden Wochenende wird es wieder wärmer. Wie warm genau ist noch nicht sicher. Irgendwas zwischen 22 und 28 Grad. Da gucken wir eher die nächsten Tage nochmal drauf, bevor ich dazu was Genaueres sage. Morgen Vormittag haben wir es auf jeden Fall mit dichten Wolken im Norden zu tun. Da hängt eine schlappe Kaltfront, die bringt etwas Regen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig. Hinter der Front wird es auch schon wieder sonnig. Am Nachmittag kommt die Front dann nur marginal nach Süden voran. Einzelne Schauer und Gewitter gibt es am Alpenrand und in den Alpen, Südbaden und im Norden am freundlichsten. Im Norden hinter der Front aber nur noch 15 bis 17 Grad, im Südwesten noch mal bis 30 und die nächsten Tage leicht wechselhaftes Wetter, stürmisch am Dienstag im Norden an Nord- und Ostsee und Mittwoch dann 16 bis 20 Grad, aber doch verbreitet eher trocken.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten für die kommende Woche. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten greift das Kulturmagazin TTT gleich ein anderes Tagesthema auf, die Proteste in Hongkong, die auch dieses Wochenende weitergegangen sind. Morgen Abend begrüßt Sie dann Karin Mioska an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.